Bevor es mit dieser Folge losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung von Utel. Wie ihr als treue Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts wisst, steht ganz offen gesagt für Transparenz. Transparenz, Fairness und Ehrlichkeit sind auch für unseren Werbepartner Utel sehr wichtig. Utel bietet Cloud-Telefonie und Rufnummern für Unternehmen und lebt das Wort Fairness wirklich. Utel will nämlich ihre Kundinnen und Kunden durch Service binden und nicht durch Verträge, also sozusagen der Good Guy unter den Kommunikationsdienstleistern. Weitere Infos findet ihr im Internet. Ihr müsst bei der Suche nur den Namen richtig schreiben. Y, zweimal U, hartes T, dann E und L. Utel eben. Und warum zwei U im Namen? Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
Wenn ich mich mit dem Kind hinsetze und dem Kind erkläre, wie das ist, was man alles dagegen tun kann, dann kann sich das Kind auseinandersetzen und fühlt sich nicht ausgeschlossen, denn sobald etwas atmosphärisch für das Kind spürbar ist und es wird nicht beachtet, kann das dann schon zu sehr seelischem Leid führen. Und die Meinung, dass Kinder auf alle Fälle danach fragen, wenn sie was interessiert, stimmt nicht in Krisensituationen.
Herzlich willkommen beim Ganz offen gesagt Podcast. Mein Name ist Saskia Jung-Nickel-Gossi und ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Was brauchen Kinder? Was tut unsere Gesellschaft für Kinder? Eine Gruppe an Menschen, die keine Lobby haben und in vielem keine Stimme. Mein heutiger Gast zu diesem Thema ist Gertrude Bogi. Sie ist die Gründerin der Boje, einem Ambulatorium für Kinder und Jugendliche in Krisensituationen. Dazu gehören Kriseninterventionen, Kurz- und Langzeittherapien, Vorträge und Workshops. Die Boje wurde im Jahr 2002 vom österreichischen Verein für Individualpsychologie gegründet. Ich rede mit Bogi darüber, wie notwendig die Boje ist, wie es Kindern und Jugendlichen in Österreich so geht und was an Erziehung ist wichtig, damit mein Kind ein glücklicher, selbstbewusster Erwachsener wird.
Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Um Politik geht es auch im Podcast Die Dunkelkammer von und mit Michael Nickbasch. Aber am besten ist wohl, wenn euch das selbst erklärt. Hallo Nick.
Hallo Stefan, ja, danke für die Einladung. Ja und hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Ganz offen gesagt. Ich darf mich kurz vorstellen, ich bin der Host der Dunkelkammer. Das ist ein Podcast, der jeden Freitagmorgen neu erscheint. Inhaltlich beschäftige ich mich mit mächtigen Menschen und da genauer mit der dunklen Seite der Macht. Ja, es geht da um Korruption, es geht um Machtmissbrauch, um politischen Postenschacher, um Steuerhinterziehung, ja, und einiges sonst, das sich Menschen so ausdenken, um sich persönliche Vorteile zu verschaffen. Zugleich soll die Dunkelkammer aber auch aufzeigen, wie journalistische Arbeit in der Praxis funktioniert. Und das erscheint mir umso wichtiger, als die Pressefreiheit leider ein sehr zerbrechliches Gut geworden ist. Ich freue mich auf euren Besuch in der Dunkelkammer.
Wenn euch also der Blick auf die dunkle Seite der Macht interessiert, hört euch unbedingt die Folgen der Dunkelkammer an. Ihr findet die Dunkelkammer, der Investigativ-Podcast, auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und jetzt zurück zu Ganz offen gesagt.
Liebe Frau Bogi, ich freue mich sehr, dass Sie heute mein Gast sind.
Ich freue mich auch und danke Ihnen für die Einladung.
Wir beginnen unseren Podcast immer mit der Transparenzpassage. Erstens, woher wir einander kennen. Wir kennen einander nicht. Wir haben einander jetzt kennengelernt. Und die zweite Frage ist, ob Sie aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig sind oder Parteimitglied sind.
Nein, bin ich nicht. Und war ich nie und war auch nie tätig dafür. Weil für mich war es immer ganz wichtig, unabhängig zu sein.
Frau Bogi, die Wahrheit ist Kindern zumutbar. Das ist ein Satz, den Sie sehr oft verwenden. Lügen wir unsere Kinder zu oft an?
Ja, eindeutig ja. Obwohl wir eigentlich von den Kindern wollen, dass sie uns nicht anlügen, schwindeln wir sie gut gemeinterweise, gerade in oft sehr existenziellen Fragen und Themen an, weil wir denken, es ist besser, als die Wahrheit zu sagen, was aber überhaupt nicht stimmt.
Diese existenziellen Fragen betreffen dann vor allem auch Themen wie Tod.
Krankheit, Trauer. Tod, Trauer, ganz genau. Todesart natürlich.
Was macht das mit einem, wenn man hier nicht früh genug mitgenommen wird, wenn das so eine Ausgrenzung erfährt? Also Kinder werden zum Beispiel selten auf Beerdigungen mitgenommen und so weiter. Ist das wichtig für die Entwicklung?
Das ist ganz wichtig, dass die Kinder dabei sind. Dafür kämpfe ich seit 50 Jahren. Denn ich war ja zuerst an der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Allgemeinen Krankenhaus 42 Jahre lang und bin sehr häufig auf Intensivstationen, Verbrennungsintensivstationen, Palliativstationen und so weiter mit Kindern gewesen, um sich von den Eltern verabschieden zu können. Und für dieses Thema, Kinder zu Beerdigungen oder Verabschiedungen mitzunehmen, kämpfe ich wirklich seit all diesen Jahren. Denn das Kind merkt ja ganz genau, dass irgendetwas ist. Und man will das Kind dann in die Schule schicken und geht dann aufs Begräbnis. Und das ist eigentlich in meinen Augen unfair. Ich würde fast sagen, das Kind hat das Recht, mitgenommen zu werden, auch wenn es noch so klein ist. Wenn es ganz klein ist und im Wagerl noch sitzt, kann man es auch mitnehmen. Es soll halt dann jemand draußen ein bisschen spazieren gehen, aber es wichtig ist, dass das Kind dabei ist. Es muss nicht die 2 Stunden in der Aufbahrungshalle sein, aber mit dabei. Und da kann man ja gerne von der Familie jemanden bitten, der sich um das Kind dann ein bisschen auch kümmert, wenn man selbst die Betroffene oder der Betroffene ist.
Reden wir generell zu wenig mit unseren Kindern?
Ja.
Also im Sinn von Gespräch führen und nicht jetzt Befehle erteilen oder was wünschen?
Ja, und ich fürchte, ich bin immerhin über 70 Jahre alt, ich fürchte, das wird zunehmend weniger.
Das Gespräch führen?
Wir reden zu wenig mit den Kindern und immer weniger, ja.
Was macht das mit den Kindern?
Das macht mit den Kindern, dass sie sich sehr viel Informationen von woanders holen, beziehungsweise, dass sie innerlich oft ganz einsam sind, alleine sind, dass sie sich nicht über ihre Ängste und Sorgen reden trauen, wenn sie merken, Mama und Papa haben sowieso keine Zeit oder schauen sowieso alle nur selber ins Handy. Also da gibt's, glaube ich, sogar ein bisschen einen gesellschaftlichen Wandel, wo wir sehr, sehr achten müssen, dass die Kinder nicht überbleiben.
Einer der Gründe, warum ich heute mit Ihnen reden wollte, war, dass ich vor kurzem im Profil einen Text gelesen habe. Und zwar ging es da um die Schwierigkeiten, Kinder, die eindeutig sexuell oder seelisch missbraucht werden, aus ihren Familien zu nehmen und sie zu beschützen. Also darüber, wie auch Schulleiterinnen an ihre Grenzen stoßen. Und nach dem Lesen von dem Text habe ich mich schon gefragt, wie zum Teufel kann das sein?
Naja, weil ich denke, es ist ein Nicht-Wahrhaben-Wollen in so vielen Bereichen und es ist ein Zudecken-Wollen und es ist viel Angst und es ist viel Beschönigung. Ja, aber es ist, was es ist, wie der Erich Fried sagt. Und ich denke, wir sollten alle viel, viel wachsamer sein. Es heißt ja jetzt nicht sofort, dass außer es ist der Täter, der das Kind sexuell übergriffig behandelt in der Familie. Das heißt ja nicht sofort, dass das Kind weg muss aus der Familie. Aber es ist ja auch das Tabu und die Scheu, Hilfe zu suchen, sehr, sehr groß.
Aber wie sieht das rechtlich aus? Also macht die Politik genug? Hat die Politik genügend Möglichkeiten gesorgt, um Kinder zu schützen?
Naja, man ist, glaube ich, immer wieder sehr bemüht. Aber ich selber würde mir ja in jeder Schule eine Schulpsychologin, Schulpsychologen oder eine Sozialarbeiterin zum Beispiel wünschen, damit wirklich vor Ort, weil das sind ja die, oder auch in den Kindergärten, also in diesen Einrichtungen, dass wirklich vor Ort jemand hier ist, der Krisenintervention machen kann, der spürt, wann irgendwas auffällig ist, wo Kinder hingehen können, wenn sie etwas bedrückt. Und das nehmen Kinder dann schon an. Das wissen wir ja oft von den Beratungen. Lehrerinnen und Lehrern oder Psychologinnen und Psychologen. Also wenn jemand so in der Schule ist, da gehen dann Kinder schon auch immer wieder freiwillig hin. Aber leider hat nicht jede Schule sowas.
Aber selbst wenn sie es hat, mich hat schon auch schockiert, dass es Kinder gibt, die sich dann öffnen und die, was ja wirklich ein großer Kraftakt der Kinder ist, da den Finger drauf zu legen und das zu artikulieren und dann trotz allem eigentlich nicht die Hilfe kriegen, die sie sollten.
Ja, das ist schockierend. Es gehört ja da auch immer ein Stückchen Mut dazu. Es ist natürlich für viele Menschen auch, die in der Schule sind, sicher sehr schwierig. Die haben wahnsinnig viele Aufgaben und es werden, glaube ich, auch immer, immer mehr. Es wird immer mehr auch an die Schulen delegiert. Da würde ich mir auch wieder wünschen, dass das viel mehr wieder zurück ins Elternhaus auch kommt. Wobei die Schule natürlich sehr sensibel sein soll, keine Frage. Aber das sind ja alles Überforderungen. Und ich glaube, derzeit noch dazu in den Krisenzeiten, die wir jetzt haben, also Pandemie, Klima, Kriege, ist es noch viel mehr, dass die Kinder viel mehr Hilfe brauchen würden und daher noch viel mehr Wachsamkeit nötig wäre von uns Erwachsenen.
Sie haben sich die Hilfe für Kinder auf die Fahnen geschrieben.
Ja.
Das ist etwas, was Sie jahrzehntelang bereits machen. 2002 haben Sie die Boje gegründet. Was waren Ihre Beweggründe dafür?
2002 wurde die Boje eröffnet.
Ah, ja.
Die Gründung oder die Bemühung, das Bemühen, sie zu gründen, geht schon viel länger zurück. Das war schon in den späten 90er Jahren. Ich war Präsidentin im österreichischen Verein für Neuropsychologie, also unserem Therapieverein. Und in dieser Zeit haben wir eben sehr, also mit einer sehr engagierten Mitarbeiterinnengruppe, für die Errichtung einer niederschwelligen Einrichtung gekämpft, nämlich Kinderpsychiatrie ist ja doch was sehr Hochschwelliges. Und ich habe immer gesagt, wenn eine Mama an Krebs stirbt, warum muss das Kind dann auf die Kinderpsychiatrie kommen, bloß weil dort eben die BOGI arbeitet und man weiß, dass sie damit arbeitet. Und das war bei vielen anderen Dingen auch so. Also an, ob das jetzt eben Suizid ist, Krebserkrankung, jetzt gar nicht unbedingt so tödlich ausgehend, aber überhaupt, die Kinder haben ja so viele Fragen, so viele Krisen und das wird so runtergespielt. Und da habe ich gesagt, wir brauchen was Niederschwelliges. Und ich freue mich sehr, dass wir sehr gut angenommen worden sind. Ich habe allerdings auch 3,5 Jahre mit der Wiener Gebietskrankenkasse damals verhandelt. Und dann haben wir von der Frau Dr. Fleischmann dankenswerterweise eben diesen Vertrag bekommen. Denn ich wollte nicht, dass Familien dafür bezahlen müssen, also Privattherapie, weil es auch mein Schulengründer, der Alfred Adler, der war ja auch sehr niederschwellig unterwegs, zum Beispiel Volkshochschule Ludo-Hartmann-Platz, oder er hat Erziehungsberatungsstellen gegründet, oder in Schulen war die Individualpsychologie vertreten. Also das heißt, niederschwellig, wirklich für alle zugänglich. Und das ist Gott sei Dank gelungen.
Sie haben es eher angesprochen, die Boje wurde im Sinn von Alfred Adler geschaffen, dem Begründer der Individualpsychologie. Was hat das bedeutet für Ihre Arbeit? Also wie funktioniert die Boje?
Die Boje funktioniert dahingehend, dass wir wirklich dafür antreten, Kinder möglichst schnell nach irgendeinem Ereignis zu uns einladen zu können. Wir sind sehr gut vernetzt. Wir sind sehr gut vernetzt zum Beispiel mit der Akutbetreuung. Derzeit sehr bekannt, auch natürlich schon in vielen Schulen, Krankenhäusern, niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen. Weil ich habe selber ja oft und oft miterlebt, was der Zeitfaktor in diesem Fall bei den Traumatisierungen eben ausmacht. Wobei ich gleich sagen möchte, ich würde nicht jeden Todesfall gleich als Trauma bezeichnen. Wir müssen den Begriff Trauma derzeit auch wieder ein bisschen schützen, weil der fast schon inflationär verwendet wird. Aber bleiben wir bei einem schicksalshaften Ereignis, zum Beispiel Tod eines Angehörigen oder auch von der Oma oder Haustier, also jetzt nicht unbedingt nur Kernfamilie. Und wenn da nicht richtig oder stimmig reagiert wird, kann das im Kind natürlich vieles bewirken. Es verliert oft das Vertrauen in die Umgebung, wenn es nicht mitgenommen wird, wie wir zuerst gesagt haben, auf die Beerdigung, fühlt sie sich auch angelogen, fühlt sich ausgeschlossen. Ja, und die Psyche ist ja imstande, jedes Symptom dann zu entwickeln, um irgendwo um Hilfe zu schreien. Und für mich war es wirklich sehr oft der Fall, dass ich mir gedacht habe, wenn dieses Kind früher, also damals, wie zum Beispiel die Mutter verstorben ist oder ins Krankenhaus gekommen ist oder zum Beispiel ein Geschwisterkind gestorben ist, ja, das ist ja auch eine Gruppe, die sehr, sehr vernachlässigt ist, wenn die damals schon gekommen wären, hätte man der ganzen Familie und vor allem natürlich dem betroffenen Kind vieles an Leid erspart und auch die Symptomatik. Und deshalb hatte ich so wirklich viel Kraft, eben die Boje zu errichten, weil es meine Überzeugung war. Ich denke da immer so auch an unseren Nobelpreisträger, den Herrn Zeilinger, der gesagt hat, es ist die Begeisterung, die zählt. Und das spüre ich auch bei mir so. Also das war das größte Motiv. Man muss wirklich da kämpfen, man muss beharrlich sein, man muss dranbleiben und dann geht schon was.
Sie begleiten ja jetzt seit über 40 Jahren als Psychologin und Psychotherapeutin Kinder durch Krisen. Was würden Sie sagen, momentan oder in diesen aktuellen Jahren, die wir haben, woran kranken Kinder am meisten?
Ich glaube am inneren Alleinsein. Ich glaube an bei Jugendlichen zum Beispiel Perspektivenlosigkeit, Resignation. Es war die Pandemie. Gott, wir haben sie alle noch nicht gehabt. Also daher, man kann im Nachhinein natürlich sagen, hätte man alles besser machen können. Aber für mich war es ganz schlimm, die Schulen so lang zu schließen, vor allem für die Oberstufen. Wir wissen, dass das mit Jugendlichen ja ganz viel gemacht hat, dass wir viele depressive Jugendliche jetzt haben. Suizidgedanken sind im Jugendalter was ganz Übliches, aber das ist jetzt ganz vermehrt und viel ernsthafter noch geworden. Wir wissen, dass die Kinder- und Jugendpsychiatrien alle überlastet sind. Ja, es hat ganz viel gemacht und daher, ich glaube, jetzt müssten wir ein Stückchen suchen, Leistungsdruck zu nehmen und auch noch ein Stückchen aufzuarbeiten. Man kann nicht so leicht jetzt sagen, die Krise ist vorbei, abgesehen davon haben wir ja jetzt die nächsten, ne? Klimakrise ist ständig und die Kriege dazu. Also das heißt, da wirklich ein Augenmerk auch auf die seelische Befindlichkeit von Kindern und Jugendlichen zu haben.
Sie haben es angesprochen, die Corona-Zeit, also die Lockdowns, Schulschließungen, das war für manche Familien ganz schön, glaube ich, und für viele andere war es das nicht. Jetzt sieht man so ein bisschen mehr die Auswirkungen, die es eben gerade auf Jugendliche hat. Wie hat sich's denn ausgewirkt?
Naja, wie Sie zuerst auch gesagt haben, es gab natürlich Familien, wo jedes Kind ein Zimmer hat und toll ausgestattet und ist. Da ist das natürlich ganz was anderes als bei auch unseren Familien, die wir in der Boje im Ambulatorium betreuen, also in Anspruchnahme Familien, wo 4 bis 5 Personen in einer kleinen Wohnung sind. Also da ist schon vieles an auch Zwischenmenschlichen passiert, nämlich Aggressionspegel natürlich gestiegen oder auch natürlich Gewalt. Die Kinder sind geschlagen worden. Wir wissen ja auch, dass die Suizidrate da ein bisschen in die Höhe gegangen ist, weil die Verzweiflung der Menschen ja rundherum war. Also es hat sehr viel gemacht und vor allem Einsamkeit, Alleinsein, Resignation, Perspektivenlosigkeit.
Es fällt mir immer wieder auf, aber in dieser Corona-Zeit speziell, dass Kinder einfach keine Priorität haben in der Politik.
So ist es leider, ja.
Wieso ist das so? Ich meine, man glaubt doch irgendwie von vornherein, Kinder, unsere Zukunft, werden die Gesellschaft von morgen abbilden. Und dann spiegelt sich das aber eigentlich nicht wieder in den Aktionen, oder?
Ich überblicke 50 Jahre beruflich. Es hat sich schon sehr vieles verändert, vieles positiv geworden. Natürlich kann man sagen, Kinder haben wirklich keine Lobby und noch weniger behinderte oder beeinträchtigte Kinder. Also in der Inklusion hätte man noch ganz vieles auch zu tun. Ich weiß es nicht, warum das so ist. Ich frage mich das, wie gesagt, wirklich seit 50 Jahren. Ich denke mir ja auch immer Bildungspolitik und so weiter. Dort müsste ja ganz viel investiert werden, weil Kinder sind unsere Zukunft. Ja, ich weiß es nicht.
Aber aus Ihrer Erfahrung heraus, was könnte die Politik denn machen mehr? Was kann die Politik tun?
Naja, einiges reformieren, zum Beispiel im Bildungsbereich, eben einige soziale Unterstützungen für Familien, einige spezielle Förderungen für Kinder, die eben die beeinträchtigt oder benachteiligt sind. Auch natürlich Psychotherapien, aber ich bin viel niederschwelliger, also Krisenintervention, Begleitung, Beratung, und zwar, dass das wirklich ins Selbstverständliche hineingeht. Nicht, dass das für Menschen sind, die dann eigentlich für Menschen ist, die dann eigentlich ein bisschen abfällig angesehen werden, so quasi, die haben es notwendig. Also von dem müsste man mal weg, eigentlich vom Image auch, was psychische Erkrankung, Psychiatrie und so weiter betrifft. Das ist immer noch sehr tabuisiert.
Sie haben es vorher kurz gesagt, Sie überblicken 50 Jahre beruflich in diesem Bereich. Was hat sich denn positiv verändert in unserem Umgang mit Kindern?
Positiv glaube ich schon, dass sich verändert hat, dass wir mehr für Kinderprobleme sensibilisiert sind, zumindest am Papier, dass es schon die Betreuung von Kindern jetzt nicht mehr so lange dauert, wie es seinerzeit gedauert hat. Also bis sich Eltern aufschwingen, doch zu einer Beratung gehen. Ich glaube, da hat sich gesellschaftlich sehr positiv was verändert. Also dass es niederschwelliger geworden ist, dass die Scham nicht mehr so groß ist. Ich glaube, es hat sich schon verbessert, dass eben etliche Stellen eingerichtet worden sind. Aber ja, es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es ist natürlich zu wenig.
Manchmal fühlt sich das für mich ganz interessant an, dass ich sehe, es gibt jenen Bereich, wo Kinder eigentlich schon fast zu sehr verwöhnt werden, wo sie wirklich alles haben, wo wirklich geschaut wird auf jegliche Form von Unterstützung und Zuneigung und Liebe, aber auch jetzt im materiellen Sinn, Kurse und so. Und dann gibt es diese andere Seite, wo es ein Minimum an Aufmerksamkeit gibt, spaltet sich unsere Gesellschaft im Umgang mit Kindern?
Das würde ich mich so nicht sagen trauen, aber ich unterstreiche das sehr, was Sie jetzt gesagt haben. Auf der einen Seite dieses, meinem Kind soll es mal besser gehen wie mir. Also ich bin ein Nachkriegskind, ja, wir mussten sparen, wir hatten nicht und und. Also ich bin, kann man so sagen, materiell nicht arm, aber auch nicht reich, sondern wir waren halt sehr sparsam aufgewachsen, dafür emotional sehr reich. Und da, heute ist es ja leider auf der einen Seite, und damit haben Sie mit der Spaltung einerseits schon recht, dass die Armut ja steigt, dass es jetzt diese Schere viel mehr wieder auseinandergeht, dass es eben viele Kinder gibt, die wirklich alles kriegen, alles haben, die sich auf gar nichts mehr freuen können. Also der Geburtstag, ja, was sollen sie sich denn noch wünschen, sagen sie dann, nicht? Weil sie ja eigentlich eh schon alles haben und sofort haben. Ich glaube, da sind wir ein bisschen in einer falschen Richtung. Wobei, ich vergönne jedem Kind. Und auf der anderen Seite aber auch der Leistungsdruck, der dadurch auch unter Eltern entsteht. Also die haben das, mein Kind muss das auch haben. Also da geht man sehr oft ja wirklich am Kind vorbei, beziehungsweise noch die tollste technische Anlage ersetzt nicht das persönliche Gespräch mit den Kindern. Und es soll den Kindern besser gehen, wird leider oft nur auf der materiellen Seite gesehen und nicht im Sinne von, jetzt dürfen wir nicht mehr so egozentrisch sein, wie man vielleicht vorher mal war, weil man ja wirklich schauen hat müssen, dass man selber zu was kommt, sondern jetzt sollte man wieder ein bisschen mehr, der Alfred Adler hat es halt mit dem sehr abgedroschenen Begriff Gemeinschaftsgefühl beschrieben, dass man da wirklich jetzt mehr wieder miteinander und füreinander auch tun und nicht nur auf der Leistungsebene und materiellen Ebene gegenseitig in Konkurrenz treten.
Ich bin jetzt nicht in Armut aufgewachsen, aber jetzt nicht sonderlich im Reichtum. Meine Eltern hatten nicht so wahnsinnig viel Geld, aber sie haben sich unfassbar viel mit mir beschäftigt und mit meinen Geschwistern. Also wirklich viel, einfach alltäglich beschäftigt, jetzt gar nicht so herausstechend und so. Und ich glaube schon, dass ich bis heute auch davon zehre.
Ja, da bin ich auch, das ist genau dasselbe bei mir, da bin ich auch überzeugt, also dass es eben nicht prima das Materielle ist, sondern es ist das Emotionale, das die Kinder sehr brauchen. Das Verständnis, die Zuwendung, aber auch, das haben Sie, glaube ich, zuerst auch ein bisschen anklingen lassen, eine Grenze. Man muss auch Nein sagen, immer wieder zu einem Kind. Und das ist nicht böse, das ist nicht bestrafend, sondern das ist haltgebend. Wenn man nicht irgendwo eine Grenze setzt und sofort alles erlaubt oder immer die Augen zudrückt, sehe ich das auch als entwicklungsgefährdend, weil das Kind ja dann irgendwo stößt dann an Grenzen. Und dann ist es ganz arm, beziehungsweise kriegt es ja auch Angst. Wir kennen ja auch Kinder, die Angst entwickeln haben, dann vor sich selber. Was geht alles noch?
Ich habe ja selbst ein kleines Kind und da macht man sich ja viele Gedanken. Also wie eben alle Eltern das so tun, warum ist das jetzt plötzlich so, warum jetzt diese Phase, jene Phase, man will alles richtig machen und so. Wie schaffe ich es denn? Gibt es so irgendwie ein bisschen was Sie mir jetzt mitgeben können oder uns allen? Wie schaffen wir es, dass die Kinder glückliche, selbstbewusste Erwachsene werden?
Ich glaube, indem Sie erstens ehrlich zu Ihrem Kind sind, auch wenn Sie mal sagen, du, jetzt weiß ich nicht weiter oder jetzt habe ich Kopfschmerzen und möchte mich hinlegen. Also das heißt, nicht ein ständiges Dasein müssen. Wenn Sie ehrlich sind, wenn Sie offen sind, also das Kind nicht anschwindeln, sondern ganz, ja, über alles mit ihm einfach reden oder ihm das Gefühl geben, mit mir kannst du über alles reden, aber auch nicht in das Kind hineindringen. Also dieses, was war heute in der Schule und so weiter, diese immer Fragen, das geht Kinder furchtbar auf den Geist, sondern vertrauensbildend eben sein, wirklich bestärkend, andererseits aber auch nicht etwas loben, was in Wirklichkeit nicht lobenswert ist. Also das heißt auch gesundes Umgehen mit Kritik. Also ich glaube, das könntest besser oder das könntest anders. Also von der Situation Zeit, Zuwendung, ja, das Wort Fürsorge ist eigentlich ein sehr schönes Wort. Auch ich sorge für dich und bin für dich da, auch wenn ich nicht unbedingt ununterbrochen an dir kleben muss. Aber dieses Urvertrauen, wie der Erik Erikson auch gesagt hat, dieses Gefühl zu vermitteln. Also das beginnt ja im Kleinstkindalter, ne?
Wenn ich jetzt ein bisschen zusammenfassend sagen darf, dann läuft es schon viel darauf hinaus, Gespräche zu führen.
Ja.
Ne?
Ja.
Einfach nur miteinander zu reden.
Miteinander zu reden und auch die eigene Befindlichkeit sagen. Du, heute bin ich traurig, das. Oder ich habe mich geärgert im Job heute, weil. Oder sonst irgendwie. Also jetzt, dass es wie selbstverständlich wird, über sich selber zu reden. Ich glaube, da könnte man vieles, vieles abfangen, viele depressive Rückzugstendenzen von Kindern, von Jugendlichen, wenn da ein offener Kommunikationsstil herrscht.
Wie bemerkt man denn, wie bemerken Eltern, nahestehende Personen, dass etwas aus dem Ruder läuft? Also, dass sich das Kind, die Jugendliche hin zu etwas Bedrohlicherem entwickelt?
Gut, abgesehen jetzt von vielleicht diversen Handlungen oder Symptomen, wenn eine Verhaltensänderung auftritt, die über längeren Zeitraum ist, also zum Beispiel eine Rückzugstendenz, ganz wichtig auch, wie die Kontakte mit Gleichaltrigen sind. Das ist immer ein ganz wichtiges Zeichen, wie es dem Kind geht. Wenn da viel Rückzug, wenn das nicht mehr interessiert, da mit der Freundin zusammen zu sein, also dann läuten schon die Alarmglocken, dann sollte man schon schauen durch ein Gespräch, was ist los, beziehungsweise dann auch Hilfe bei irgendeiner Beratungsstelle suchen.
Was ist denn Ihr wichtigster Ratschlag, anders gesagt, an Kinder und Jugendliche in Krisensituationen?
An Kinder und Jugendliche ist mein Rat, vertraut euch an. und sprecht über das, was aus euch bewegt. Ihr braucht euch nicht zu schämen, wenn ihr Angst habt, ob bei uns jetzt morgen auch Krieg ist, weil das ist ja auch diese Situation, wenn man von der jetzigen Situation ausgeht. Kinder sind permanent Kriegsbilder. Aber kaum jemand redet über den Krieg mit den Kindern und was da an Ängsten entsteht. Und da sagen ja auch viele, bei uns gibt's das nicht und, und. Aber ja, Gott sei Dank derzeit nicht. Aber im Kopf der Kinder, in der Fantasie geht ja viel mehr vor, als wir denken. Und wenn ich da, was denkst du drüber zu dem Kind sag? Oder hast du da irgendeine Angst? Weil in Wirklichkeit ist ja diese Realangst, die wir alle haben, die wir nicht verleugnen dürfen, dass wir eigentlich alle Angst vor Krieg hätten. Also ich glaube, da gibt's niemanden, der sagt, na, ist mir völlig egal. Und nur bei den Kindern übersehen wir's. Wir haben damit leben gelernt. Hm? Aber das Kind ist ja in seiner Entwicklung und braucht da schon viel Sicherheit, viel Fragemöglichkeit, viel Auseinandersetzung und vor allem, dass das Kind wahrgenommen wird. Also den Kindern sage ich, bitte teilt euch mit, bitte fragt oder zeichnet oder Kinder haben ja verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten, macht auf euch aufmerksam, dass es euch nicht gut geht.
Unterschätzen wir die Fantasie von Kindern?
Ja, das bin ich ganz überzeugt.
Oder vergessen wir es selbst?
Ja, da habe ich immer wieder Beispiele gehabt, zum Beispiel also etwa mit dem Kind auf eine Intensivstation zu gehen. Ja, natürlich muss man das dem Kind vorher erklären, wie das ist und was da alles sein wird. Das ist für das Kind, das schaut und ist neugierig, alles eigentlich okay, dann muss man nachbesprechen und so weiter. Kinder, die man ferngehalten hat, sagen dann oft nachher, wenn sie in irgendeinem späteren Alter dann Besuch auf einer Intensivstation haben, das schaut ja nur so aus. Das habe ich selbst in erwachsenen Trauergruppen erlebt, dass die Leute dann sagen, dann bin ich mit 25 auf die Intensivstation gekommen. Und dann war ich froh, wie gesagt, dass das nur so ausschaut. Ich habe mir das viel ärger vorgestellt. Kinder stellen sich das ja alles viel, viel monströser vor. Das ist wie bei dem Scheinriesen, bei dem Tortur, kennen wir ja alle das Kinderbuch. Ne? Also der schaut so...
Jim Knopf.
Jim Knopf, genau. Und der Lokomotivführer, wie das... beängstigend ist und dann kommt man näher und dann ist es ja gar nicht so. Und so ist es genauso, wenn das Kind jetzt hört, die Mama hat Krebs. Jeder hat schon einmal irgendwo von Krebs gehört oder dass wer an Krebs gestorben ist und ich rede mit dem Kind nicht drüber, wird das Kind wahnsinnige Ängste haben. Erstens, dass es selber angesteckt wird, dass die Mama auf alle Fälle stirbt und, und. Ja? Während wenn ich mich mit dem Kind hinsetze und dem Kind erkläre, wie das ist, was man alles dagegen tun kann, dann kann sich das Kind auseinandersetzen und fühlt sich nicht ausgeschlossen, denn sobald etwas atmosphärisch für das Kind spürbar ist und es wird nicht beachtet, kann das dann schon zu sehr seelischem Leid führen. Und die Meinung, dass Kinder auf alle Fälle danach fragen, wenn sie was interessiert, stimmt nicht in Krisensituationen. Denn da gibt's immer wieder die Kinder, die die Erwachsenen schonen, die genau merken, das ist der Mama eigentlich nicht recht, wenn ich da frage, und dann schonen die Erwachsenen die Kinder und die Kinder schonen die Erwachsene und die Entwicklung geht auseinander, statt dass in einer Krisensituation die sehr zusammenhalten.
Was mir auch manchmal auffällt, ist, dass eine Situation passiert und es keinerlei Nachfrage gibt, aber dann auf einmal 3 Tage später oder so, kommt das auf einmal, ja? Also man merkt, das Kind braucht eine gewisse Zeit, oder, um etwas zu verarbeiten und dann aber völlig abrupt oder aus dem Nichts
ja,
kommt manchmal eine...
Weil Kinder ja viel punktueller und situativer sind. Aber es wird nur dann fragen, wenn es eine offene Atmosphäre bei dem Erwachsenen spürt, dass man das fragen oder sagen kann. Weil sonst... bleibt das Kind mit dieser Frage dann alleine oder fragt irgendwen anderen oder googelt oder wie immer. Und dann kann es natürlich zu großen Problemen schon kommen.
Ich habe auch mal gelesen, man soll zu Kindern nicht sagen, wenn jetzt jemand gestorben ist, dann soll man nicht sagen, er ist eingeschlafen.
Nach Gottes Willen.
Weil Kinder ja genau extreme Ängste davor entwickeln, dann einzuschlafen.
Ich habe viele Kinder gehabt, die mit Schlafstörung in unserer Ambulanz auf der Kinderpsychiatrie vorgestellt wurden, weil ihnen lieb eben erklärt wurde, die Oma ist eingeschlafen und in Wirklichkeit ist sie tot und das Kind traut sie erstens selber nicht schlafen, zum zweiten muss ständig Mama und Papa wachrütteln, damit sie nicht entschlafen. Und ich hätte so gern auf allen Todesanzeigen das Wort ist verstorben und nicht ist entschlafen oder heimgegangen oder sonst lieb gemeint, aber nicht gut gemacht. Weil Kinder das ja sehr wörtlich nehmen. Ich darf auch nicht nur sagen, die Oma ist im Krankenhaus gestorben, denn oft und oft wurde ich dann rübergerufen auf die Kinderklinik, wenn ein Kind jetzt nur zu einer Blutabnahme oder irgendwas gekommen ist und wahnsinnig geweint hat. Warum? Weil im Krankenhaus stirbt man. Also Kinder sind ja dann in ihrer Fantasie und ganz konkretistisch und auf sich selber bezogen. Also das heißt, man muss sagen, ist im Krankenhaus an Gehirntumor oder Krebs oder was immer oder Herzinfarkt verstorben. Und nicht nur im Krankenhaus oder auch nicht, war krank und ist verstorben. Weil dann wird die Mama krank und ist sofort die Angst, die Mama stirbt. Nur das sagen oft die Kinder ja dann nicht. Ein weiteres Beispiel, das für mich sehr, sehr wichtig auch ist, wenn man sagt, zuerst, also die Mama kriegt ein Baby und dann hat die Mama das Kind verloren. Ja, ich habe etliche Kinder gehabt, die mir ganz verzweifelt gesagt haben, weißt, ich habe ohnehin schon überall gesucht und ich habe es auch nicht gefunden. Das ist nämlich ganz was Wichtiges. Das ist ja auch so lieb, sie hat das Kind verloren. Ja, wir wissen, wir alle Erwachsenen, aber für ein jüngeres Kind, also im Vorschulalter, das in der magischen Phase ist, ist das ganz schwierig oder auch für ein kleines Dreijähriges. Das geht suchen.
Gibt's noch ein paar solcher Dinge, die Ihnen so immer wieder begegnet sind?
Ja, man stirbt, wenn man alt ist und dann kommt eine alte Tante auf Besuch und das Kind geht hin und sagt, du bist schon alt, wann stirbst du denn? Und dann wird dem Kind der Mund zugehalten, weil sowas darf man ja nicht sagen. Also dieser völlig unnatürliche Umgang. Oder aber ein totes Tier, tote Taube in Wien zum Beispiel, da könnte man ja hinschauen und sagen, schau, die Taube ist gestorben und nicht weg, 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 pfui, pfui, pfui. Also so eine präventive Todeserziehung fast. Oder da bist du noch zu klein. Oder man stirbt als Kind nicht. Stimmt nicht, weil ich habe etliche Kinder gehabt, wo ein Kind im Kindergarten, also ein Kindergartenfreund oder Volksschulfreundin, Freund verstorben ist. Und dann hat das Kind zur Mama gesagt, ich glaub dir nie mehr was. Also diese beschönigenden, beruhigenden, wo wir Erwachsenen glauben, das beruhigen die Kinder, das ist, sagen wir, auf der falschen Ebene. Immer wieder habe ich ja auch mit Lehrerinnen und Lehrern gearbeitet oder Kindergärtnerinnen, tue ich ja immer noch. Und wenn da zum Beispiel eine Mama von einem Kind stirbt, es ist logisch, also ich habe ja immer gern, wenn die Kindergärtnerin dann oder die Elementarpädagogin, muss man jetzt sagen, mit dem Kind, mit den Kindern redet. Aber es gibt immer wieder Eltern, die sich beschweren, dass man sagt, die Kinder dürfen doch nicht über den Tod so aufgeklärt werden oder mit den Kindern geredet werden. Weil logisch kommt das Kind dann nach Hause und sagt, Mama, hast du auch Krebs oder stirbst du auch? Und dann sagen die Mütter, wieso weißt du das? Wieso aufkommst du das? Und. Aber das ist ganz natürlich. Da würde ich mir auch wünschen, dass das in die Ausbildungen von Lehrerinnen und Lehrern, Elementarpädagoginnen, da arbeite ich sehr daran, auch kommt, dass man da Elternbrief schreibt oder wie immer und wir reden mit den Kindern darüber, weil es ist, was es ist. Wie gesagt, wie der Erich Fried sagt. Und nicht, ja, über das dürfen wir nicht reden, weil man stirbt, wenn man alt ist.
Ich hatte vor kurzem eine Verletzung und war relativ krank und mein Sohn ist zu mir gekommen und hat zu mir gesagt, ja, jetzt bist du krank, Mama, gell, stirbst du jetzt bald? Mhm. Und ich habe zu ihm gesagt, nein, auf gar keinen Fall, mach dir keine Sorgen, ich bin einfach krank und es wird wieder werden und so. Und er ist beruhigt von dannen gezogen und das Thema war erledigt.
Völlig richtig. Aber er hat eigentlich logisch, ich weiß jetzt nicht, wie alt ihr kleiner Sohn ist, wie alt ist er?
Er ist 4.
Mhm. magisches Alter. Er muss das fragen und sie haben Gott sei Dank ein Milieu zu Hause, wo er eben das fragen kann. Und krank und tot ist für ihn eine Verbindung irgendwo her gewesen. Und jetzt sie sagen, sie sind krank, sind verletzt und er fragt sie. Ja, und dann ist er beruhigt, wenn sie sagen, nein.
Was ich auch relativ lustig finde bei so kleinen Kindern, dass solche doch recht existenziellen Fragen total abrupt kommen. Also wir reden über irgendwas, blödeln herum und auf einmal sagt er zu mir, dein Papa ist tot, gell? Mhm. Und ich sage, ja, er ist tot. Vermisst du ihn? Ja, ich vermisse ihn. Und ich stelle mich darauf ein, okay, das wird jetzt ein ernstes Gespräch über den Tod. Aber es war erledigt. Genau. Also die nächste Frage war, Piraten sagen immer Arr, oder? Also,
genau.
Es ging dann in eine ganz andere Richtung.
Das ist das so Wichtige, für Kinder da sein und ihnen die Antworten zu geben, aber sie auch nicht zu überfrachten. Weil er weiß, wenn ich wieder eine Frage habe, kann ich wieder zur Mama gehen und die wird mir wieder ein Stück sagen. Also da müsste man fast oft Kommunikationskurse für manche Erwachsene bieten, wie man mit den Kindern darüber redet. Sie machen das toll, weil sie geben ihm die Antwort und erzählen ihm nicht jetzt gleich den Suizid oder wie immer ihres Vaters, sondern wenn er danach fragt, wie ist denn der Opa gestorben, werden sie ihm sagen. Aber er weiß, er kann fragen.
Ja, ich finde es nur so interessant. Ich wünschte manchmal, ich wüsste, was in so einem Kinderkopf vorgeht.
Das wissen wir alle nicht, aber wir können ihnen den Möglichkeitsraum geben, durch unsere Offenheit, durch unser Interesse an ihnen, dass sie es uns mitteilen. Aber manche Geheimnisse hat jeder. Manches können uns halt auch nicht sagen.
Ich habe irgendwo gelesen, Sie mögen das Wort Resilienz nicht. Das hat mich ein bisschen überrascht. Können Sie mir das erklären?
Ja, das Wort Resilienz in einer besonderen Bedeutung. Nämlich, wenn man den Menschen fast wie eine Schuldzuweisung gibt, du bist nicht resilient. In dieser Bedeutung mag ich den Begriff nicht. Natürlich gibt es den Begriff Resilienz. Das heißt, weil es gibt Menschen, die können ganz traurige, dramatische Ereignisse besser verkraften als andere. Aber was ist der Grund, warum sie es besser verkraften können? Weil sie sich wo geborgen fühlen, weil sie Freunde haben, weil sie gesund sind, weil man mit ihnen anders umgegangen ist. Da können wir Resilienz stärken. Aber wir können so diese zuschreiben, du bist nicht resilient. Das ist ja dann wie ich schon gesagt habe, eine Schuldzuweisung und die Leute sagen, na, was kann ich tun, damit ich resilient werde? Und eigentlich ist es die Aufgabe von uns Erwachsenen, die Resilienzfähigkeit bei Kindern zu stärken.
Frau Bogi, eine letzte Frage habe ich noch, und zwar, wie halten Sie Ihre Arbeit aus?
Gut, Sie sehen ja, ich bin schon 72 und immer noch recht lebendig und recht engagiert für dieses Thema. Aber selbstverständlich, ich mag auch den Ausdruck nicht abgrenzen, weil wir müssen uns einlassen, wenn wir mit Menschen arbeiten. Aber wir müssen uns auch schützen. Und bei mir war es genauso. Einerseits, wenn ich schon zweimal auf der Intensivstation am Tag war und es ist wieder ein Anruf gekommen, habe ich gesagt, geht das nicht auch morgen? Ja, weil ich schon gespürt habe. Oder aber, für mich war das wunderbar. Unsere Stationsschwester, die Schwester Andrea, das Beispiel bringe ich immer wieder. Ich bin herübergekommen von irgendeiner Intensivstation und sie hat zu mir gesagt, was hast denn jetzt wieder gehabt? Komm, erzähl mal. Also das heißt, auch unsere Psychohygiene gehört ein Stückerl geschützt. Ich habe auch immer gesagt, das Ambulatorium braucht einen sozialen Raum, wo man wirklich so platsch einmal sagen kann, stell dir vor, was ich jetzt für einen Wahnsinn gehabt habe. Also auch wir müssen uns mitteilen und nicht nur also professionell umgehen, beziehungsweise auch wir müssen uns gestatten, Gefühle zu zeigen und manchmal in Situationen zu Kindern sagen, du, jetzt kommen selber die Tränen und jetzt habe ich einen Knödel im Hals. Da zitiere ich dann auch immer, weil das hilft einen auch, weil wenn man nur glaubt, wir müssen da jetzt wie Roboter drüber stehen, das ist nicht professionell. Professionell ist eigentlich das authentisch sein, wenn man auch jetzt nicht ganz seine ganze Lebensgeschichte den Kindern natürlich erzählt. Aber ich zitiere gerne meine Kontrollsupervisantin in der Ausbildung. Wir machen Lernanalyse, nicht? Und dann bei jemanden, wo wir die Sachen erzählen müssen, die wir mit den Kindern machen. Und ich bin einmal voll des schlechten Gewissens zu ihr gegangen, weil sie war sehr streng. weil da ging es um einen 11-jährigen Buben, der nach Haus gekommen ist von der Schule und es war Polizei, Rettung, Feuerwehr da und die Mama hat sich suizidiert, also ist vom 6. Stock hinuntergesprungen. Und Kind kam zu uns und war im Schock und hat lange nichts gesprochen. Und eines Tages am Abend sitzen wir also in meinem Zimmer und er sagt, ich bin ja schuld. Also das Erste, was er überhaupt gesagt hat, weil er hat auf die Mathematikschularbeit ein nicht genügend gehabt und die Mama hat gesagt, wie soll denn das nur weitergehen? Die weitere Geschichte erzähle ich jetzt aus Datenschutzgründen nicht. Also die Mama hatte eine Diagnose und eine Erkrankung und es war ein Verzweiflungstat sicherlich. Aber ich war so berührt, dass dieses Kind endlich redet und endlich auch weint, dass mir die Tränen kommen sind. Ich habe ihn dann gegangen, habe ihm den Arm um die Schulter gelegt und habe sicher gesagt, du bist sicher nicht schuld und da müssen wir noch viel reden und nachdenken drüber und jetzt können wir endlich miteinander drüber reden und so weiter. Und dann bin ich, wie gesagt, mit schlechtem Gewissen zu meiner Lehrmeisterin gegangen und die hat zu mir gesagt, na und? Wie glauben Sie, hätten Sie diesem Kind in dieser Situation besser helfen können, als wenn Sie Gefühle zeigen? Zerfließen dürfen Sie nicht, zerfließen dürfen Sie nicht. Und da hat sie was sehr Wahres gesagt. Wenn ich natürlich alle meine unbewältigte Trauer oder was immer dann in dem Moment, ja, gezeigt hätte oder mich überkommen hätte, darum gehört ja zu jeder Ausbildung oder jeder, der mit Kindern arbeitet, oder ich finde, jeder sollte sich mit dem eigenen Tod und seinen Todeserlebnissen und Verlusterlebnissen auseinandersetzen, dann überschwemme ich das Kind und dann kriegt der meine Gefühle rauf, was eigentlich nicht sein sollte. Aber Anteilnahme, Mitgefühl zeigen, ist sehr wohl angebracht und dann sind wir auf einer Augenhöhe.
Wo beziehen Sie Ihre Kraft heraus?
Meine Kraft kommt hauptsächlich davon, dass ich sehe, wie es den Kindern hilft, wenn jemand ehrlich mit ihnen spricht und offen mit ihnen spricht. Und da kriegt man so viel zurück und wird so bestätigt, dass man am richtigen Weg ist. Natürlich, ich habe auch vieles meinem Partner erzählt. Ich habe ein Refugium, den Garten meiner Eltern, wo ich immer gern Garten gearbeitet habe. Wir sind sehr viel spazieren gegangen, sehr viel, ja, mit dem Hund auch spazieren gegangen, stundenlang, das zum Wochenende, sich etwas gönnen, sich eigene Interessen gönnen, das ist genauso wichtig. Und selber auch über die Belastung reden, auch wenn man selber Lehrtherapeutin ist, Supervision nehmen.
Frau Bogi, vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch.
Gerne, auf Wiedersehen.
Das war die heutige Folge von Ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter, Facebook oder Instagram Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Wenn ihr mehr über die Arbeit der Boje wissen wollt, man findet einiges auf die-boje.at und vielleicht auch noch gut zu wissen, die Boje ist auf Spendengelder angewiesen. Euch danke fürs Zuhören bei Ganz offen gesagt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Missing Link.